Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin Moin.
Am Tag danach. Nach der, wie sagte es ZDF-Reporter Oliver Schmidt gestern, das Schlamassel von Wien. Das ist noch ein bisschen freundlich formuliert.
Wenn ich ein Produkt verkaufen will, muss, darf ich das ja nicht komplett in eine Tonne treten, ne? Aber ansonsten, naja.
Ja, es ist, also es fehlen einem fast die Worte da so ein bisschen, ne? Also
ja, schön, dass ich meine, das natürlich fehlen einem die Worte und das wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn denn der Bundestrainer himself dieses Phänomen auch widerfahren wäre, ne? Nein. Da stellt er sich dann nachher dahin. Das ist natürlich auch eine selten dämliche Situation, in der er sich da befindet. Das ist ja schon völlig klar. Aber natürlich auch ein bisschen hausgemacht. Ich will über die strategischen Dinge jetzt gar nicht im Detail eingehen. Das ist einfach zu lächerlich, weil da würden wir ein abendfüllendes Programm draus machen. Aber sich dahin zu stellen und zu sagen, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich meine, das ist offenkundig gewesen. Nach diesem 0:2 gegen unsere Freunde aus Österreich. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wir werden auch beim Turnier keine Defensivmonster werden und wir müssen die Verteidigungszeiten minimieren, damit wir nicht so in Gefahr geraten. Ich finde, das ist eigentlich, also vielleicht ist das jetzt ein bisschen überzogen und ich will das auch nicht zu hoch hängen. Meine Meinung ist ja relativ unwesentlich. Aber ich finde, das ist ein verbales Kündigungsschreiben. Oder müsste eigentlich ein Kündigungsschreiben nach sich ziehen. Also
ja, es ist noch eine Offenbarungseid, ne? Also
natürlich.
Hoffnungsmals verloren können wir eh nichts machen.
Ja, in einer Tradition, die ja noch nicht so lange zurückliegt, 2014, Weltmeisterschaft in Brasilien, da begann ja das ganze Theater oder das Desaster, weil Deutschland da im Halbfinale bekanntlicherweise Brasilien mal kurz und knapp mit 7:1 demontiert hat. Das war natürlich eine Sternstunde. Aber der Rest war in der Verteidigungskette Philipp Lahm, der sicherlich, sag ich mal, zwei Klassen höher anzusiedeln ist, niveaumäßig als Josh Kimmich. Und selbst Philipp Lahm glaubte ja im Mittelfeld, im Defensiven gut aufgehoben zu sein, was sich im Laufe des Turniers als Trugschluss erwiesen hat und machte dann auf der rechten Verteidigerposition seinen Job gut bis sehr gut. Aber die entscheidende Komponente waren drei Innenverteidiger in der Restverteidigung mit Hummels, mit Boateng, mit Mertesacker, je nachdem. Und als Linksverteidiger Benny Hövedes, also der wahrscheinlich bis dahin ehrlich auf Profiniveau noch nie Linksverteidiger gespielt hat. Und das war Linksverteidiger, nicht asymmetrisch als Schienenspieler, sondern der war Linksverteidiger und ist bei Ecken mit nach vorne gegangen und hat versucht, ein Kopfballtor zu machen, weil er einigermaßen gut köpfen kann. Das ist die und Schweinsteiger im defensiven Mittelfeld, der sich dann im Finale auch bekanntlichermaßen bis zur blutigen Nase gekämpft hat oder blutigen Schläfe. Ich weiß nicht, in welchem Traumgebilde die Nagelsmänner dieser Welt, auch seine Vorgänger, Jogi Löw, wie gesagt, sind die Sinne verdreht worden, wahrscheinlich nach dem 7:1 gegen Brasilien. Ich weiß nicht, in welchem Traumgebilde die sind. Die Nationalmannschaft von Deutschland wird nie Manchester City-Style spielen, wird nie Bayern München spielen können oder kopieren können und auch nicht FC Barcelona. Und bei Real Madrid muss ich mich natürlich ernsthaft fragen, ist Rüdiger der Quotenarbeiter oder das Quotenmonster in Sachen Mentalität, weil was der gestern abgeliefert hat an desaströsen Darbietungen, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Also ich sag, Nagelsmann raus, Schmidt aus Heidenheim rein. Ja.
Ja, vielleicht man weiß ja wirklich nicht mehr, was man machen soll. Also es ist ja alle sagen ja auch irgendwie, ja, es ist schlecht, aber irgendwie entweder ja, wir wissen auch nicht, warum es nicht läuft oder so wie Nagelsmann, ja, es geht halt auch nicht besser. Ja. Dann ist es halt so.
Ja.
Da kann man ja eigentlich nur froh sein, dass Benny Pichler nicht im Sturm noch gespielt hat, statt Gregoritsch, der ja nicht in Form ist.
Ja, aber das schon ganz gut
aber
gemacht.
Aber sehr gut gemacht hat. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, das ist also, das wirklich, das Spiel war schon eine 6- und die öffentlichen Darbietungen danach von speziell eben vom Bundestrainer, den ich an sich eigentlich. Aber das ist eben halt ein Unterschied, Vereinsmannschaft und Nationalmannschaft. Ich habe die nicht täglich da vor der Brust und kann denen nichts implantieren, was man vielleicht als Vereinstrainer denn in der Alltagsarbeit nach einer gewissen Zeit dann vielleicht hinbekommt an laufigen Automatismen. Und das geht in der Nationalmannschaft nicht. Das heißt, ich muss, vielleicht sollte man, was die Defensive anbelangt, und da gibt's ja noch den Spruch, dann muss ich nochmal einschieben, das ist allerdings so 25 € ins Phrasenschwein.
Okay.
Es müssen nicht die 11 besten Spieler spielen, es müssen die 11 spielen, die am besten zusammenspielen können. Und das heißt in diesem Fall ganz eindeutig, dass ich natürlich in der Defensive von diesen ganzen Graupen, egal ob Hummels, Routinier oder was weiß ich, Jonathan Tah, der in dieser Kombination auch nicht ansatzweise seine Form aus Leverkusen aufs Parkett bringt, vielleicht muss ich mal in der zweiten Liga gucken, ob es da vielleicht noch ein paar Knochenbrecher gibt, die vielleicht, es bedarf ja gar nicht so viel, etwas tiefer stehen vielleicht in Verbindung mit Sechsern, die auch nicht vorhanden sind, die muss ich dann vielleicht auch in der zweiten Liga suchen. Jonas Meffert fällt mir da ein oder sowas. Das wäre zum Beispiel einer als, oder eine richtige Holding Six gibt es bestimmt auch. Und ansonsten, ich meine, man mag das ja gar nicht sagen, ne, aber nicht, dass der auf die Idee kommt, dass der noch Colin Kleine-Bickel irgendwie beruft oder ja, so, weil der gestern in der U21-Nationalmannschaft bis auf eine Szene im eigenen Strafraum eine wunderbare Partie abgeliefert hat.
Ja.
Solide, kein schönen 2-3 Situationen der polnischen Mannschaft, der polnischen Angreifer, super unterbunden. Ich glaube, der hatte nicht einen Fehlpass. Und da waren auch nicht nur Sicherheitspässe dabei, da waren auch 3-4 Diagos dabei. Also das war einfach eine wunderbare Leistung. Nun, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber in diese Richtung muss es ja gehen. Was soll ich denn mit, die haben doch jetzt seit 2018 in verschiedenster Formation, haben doch alle gezeigt, dass sie einfach komplett untauglich sind. So, und was ist denn daraus die Konsequenz? Jetzt muss ich die Bundesliga-Vereine absuchen. Ein Pascal Groß spielt in England seit Jahren entweder Rechtsverteidiger, aber auch modernen Rechtsverteidiger, aber eben mit Defensiv und spielt aber in aller Regel einen Sechser. Und alle in England da sagen, das ist nicht der Messias oder sowas, aber ein Bombenspieler, der sitzt zwei Spieler auf der Bank.
Ja, unverständlich, vor allen Dingen nach zwei guten...
Nee, das ist nicht unverständlich, das ist unverschämt ist das.
Nach zwei guten Spielen gegen die USA und gegen Mexiko, muss man auch dazu sagen.
Ja,
ne?
Also, das ist eine Unverschämtheit.
Ja.
Da kann ja der Bundestrainer erzählen, er will die verschiedensten Kombinationen da ausprobieren. Ja, Schiss Cayenne, ne? Das sind jetzt noch, ich glaube noch, mit den beiden Spielen sind es insgesamt noch, glaube ich, 5 Testspiele jetzt. Also jetzt noch 3 oder nur
für
2.
Für Leroy Sané ein paar weniger.
Ja, ja, ich meine, das ist natürlich, also ich habe mal in der Bezirksliga gespielt. beim MTV Dänischen Hagen.
Ja.
Und da war ich Samstagnachmittag bei meinem ehemaligen Mitspieler vom FIGA SV, der war der Trainer, Walter Prenzel, und der hat mich dann da, ob ich nochmal könnte und so weiter auf die alten Tage. Und also erstmal reichte die Luft ohnehin nicht für 90 Minuten, selbst auf dem Niveau, aber man hatte sich ja bemüht und versucht, und die meisten Zerrungen hatte ich in den Armen, weil ich die immer dirigiert habe, wo die anderen hinrennen müssen.
Ich dachte schon im Unterkiefer. Gesichtsmuskulatur.
Ach so, ja. Und dann, hatte ich einmal noch dienstliche Termine. Und das korrespondierte nicht mit der Ansetzung des Spiels. Ich musste irgendwie los. Und da habe ich versucht, wirklich krampfhaft beim Schiedsrichter eine rote Karte zu provozieren. Ich habe den beschimpft. Aber der hat den Braten gerochen. Der sympathische Mensch hat mich durchspielen lassen, was gar nicht ging. Da hatte ich gestern bei Sané auch den Eindruck. Da war die Motivationsgrundlage vielleicht eine andere, aber schmeiß mich runter, ich halte es nicht mehr aus.
Ja, der hatte ein dringendes Selbstgespräch auf Leitung 1, glaube ich. Der musste, auch Körpersprache, man steckt ja nicht drin, wir haben das öfter schon mal gesagt.
Mhm.
Ich erinnere so mal an Özil, da haben wir schon mal gestreift, so auch mit Timo Becker, wo man auch immer nicht so genau weiß, ne, wie es da drin aussieht, zumindest das nach außen nicht immer erahnen kann, so mag das bei Sané ja auch sein, aber die Körpersprache, aber erste Halbzeit war ja, also der war ja gar nicht im Spiel, also der...
Totaler Frust, ja, Frust. Ja. Das ist ja auch bedingt nachvollziehbar und passt dann halt zu solch einem desaströsen Abend. Ne?
Ja, absolut.
Also Frank Schmidt für Julian Nagelsmann läuft.
Ja. Und CKB vor DFB. Das, so lautet die Parole für die Großen.
Für Tom Rothe kommt es vielleicht noch mit seinen jungen Jahren vielleicht noch einen Tick zu früh.
Na. Ja, aber so einen sogenannten Joker wie Kai
Havertz.
Oh ja,
das sind ja auch diese Wortschöpfungen sind ja auch grandios.
Also als HSV hat das mit dem Joker sein hervorragend funktioniert. Ich wusste nicht, was dem entgegenspricht.
Ja, da hast du natürlich recht. Also Schienenspieler und Bock sind ja schon Begriffe, die sich mittlerweile da fest in das Vokabular eingefügt haben. Das macht aber ja auch noch ein bisschen Sinn. Strafraum ist ja mal eine Box und Schienenspieler bedeutet eben mehr als linker Verteidiger oder Linksaußen. Das ist aber Joker. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Da tut es mir leid. Das ist aber gut. Wenn man dann in dem Punkt schon mal kreativ ist, ist ja schon mal ein Ansatz irgendwo. Wir spielen also mit Jokern. Ja.
Genau.
Das ist natürlich scheiße für die Gegner.
Ja.
Ne?
Unglücklich.
Ja, meistens sticht so ein Joker ja auch doppelt oder irgend sowas. Ne? Aber jetzt noch nicht so, aber in der Theorie. Ne?
In der Theorie. Das war aber eher Nullover, was Deutschland da gestern gespielt hat, um da im Bilde zu bleiben.
Jetzt bist du beim Skat, das kapieren die meisten sowieso
Joker,
nicht mehr.
Keine Joker gibt, aber ja. U20 und U21 war dann erfreulicher,
ja.
Vor allen Dingen U21, hast du angesprochen, ja. Als Gruppensieger qualifiziert jetzt.
Noch nicht.
Glaube ich, oder?
Nee, da läuft noch ein bisschen was. Aber die
also
sind
nur,
nee,
genau, so war es. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich. Deswegen war das Spiel so wichtig.
Genau.
Polen. Gedreht. 0-1 Rückstand, 3-1 gewonnen. Ja, jetzt komme ich hier schon ganz durcheinander.
Ja, kann man auch.
Mechanismen. Genau. Und Tom Rothe auch das zweite Spiel mit der U20 gespielt gegen England. Erstes Spiel waren beide erstmal auf der Bank, beziehungsweise gab nur einen Kurzeinsatz. Jetzt aber, damit war zu rechnen, dass im zweiten Spiel dann da die beiden dann spielen und solide bis gut. Haben wir gesagt.
Für Colin Kleine-Bickel ist das sogar eine Auszeichnung, weil Polen ist sicherlich der schwerste Gruppengegner. Und wenn der Bundestrainer Di Salvo in dem Spiel dann, was schon von zentraler Bedeutung für den Ausgang der Gruppe gewesen ist, auf ihn zurückgreift das ist schon, hat schon was.
Ja.
Muss ich schon sagen.
Absolut.
Mhm.
Also dann im März für die Großen. wir werden es sehen.
Würde mich auch bei Colin Kleine-Bickel nicht mehr wundern.
Nö.
Wahrscheinlich würde er dann auch sagen, ja, das war so, habe ich mir so gedacht, das könnte vielleicht funktionieren.
Ja, ja.
Aber jetzt ohne emotionale Ausschläge in nach oben hin oder sowas. Ne? Das, ja, ist halt so. Ne? Deshalb passt er ja auch so gut hierher, echt.
Ja, das stimmt, absolut. Mhm. Die beiden haben bekommen noch einen freien Tag jetzt im Nachgang, ein mehr als die restliche Störche-Schar, die jetzt ja die Vorbereitung aufgenommen hat auf das nächste Punktspiel in der zweiten Liga, Sonntag in Kaiserslautern auf dem Betzenberg, wo es für Holstein noch nie was zu holen gab.
Ja, halt
interessante
gegen.
Kiste.
Halt, ja, muss ich erstmal gegenhalten.
Ja.
Es gibt auch andere Statistiken. Louis Holtby war letztes Jahr nicht dabei, ne? So, als bei der, nicht letztes Jahr, letzte Saison, Februar dieses Jahres. Da stand es schon nach 10 Minuten 0-1 und ich glaube 15 Ecken und Flanken und so.
Das war ein Feuersturm, da hat der Betze richtig gebrannt.
Da stand dann Hauke, trommelte Hauke Wahl dann schon nach einer Viertelstunde oder noch kürzer seine Kollegen kurz vorm eigenen Strafraum zum Mannschaftskreis zusammen und versuchte mal in einer spontanen Analyse darauf aufmerksam zu machen, dass man sich um Betzenberg wehren muss, weil sonst könnte man da auch schnell untergehen. So, aber da war Louis Holtby nicht dabei. Und jetzt guck mal auf Louis Holtbys Statistik und da wirst du feststellen, 3 Auftritte auf dem Betzenberg mit Aachen, Mainz und Schalke. Und siehe da, keine Niederlage, ein Unentschieden, 2 Siege. Und bei den beiden Siegen hat er natürlich in der Bundesliga auch noch getroffen auf dem Betzenberg. So what? Sorry, ihr roten Teufel.
Dann müssen wir den nur noch klonen.
Der wird schon die Strippen ziehen, dass seine persönliche Bilanz standhält. Und dann ist natürlich, ist das nach dem Statement-Sieg gegen den HSV, den wir ja schon letzte Woche gebührend gefeiert haben, hast du jetzt diesen dieses Superspiel, sage ich mal, was die Atmosphäre anbelangt auf dem Betzenberg, für einen Fußballer kann das nichts Besseres geben. Da bin ich die ganze Woche wahrscheinlich so auf Drehzahl, auch schon beim Training, weil ich mich so freue und so gierig auf dieses Spiel bin. Alle Statistiken noch im Hinterkopf und so weiter und so weiter. Also ob es dann letztendlich funktioniert, wird man ja sehen. Aber erstmal die Eingangsvoraussetzungen. Timo Becker hat zu mir gesagt, wer da nicht heißt, auch das Spiel ist, der ist fehl am Platze, ne? Und dem muss man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen.
Das stimmt. Und?
Also ich habe meine Stollen präpariert. Ja. Ne? Ich werde den, entweder bin ich in Kaiserslautern, weiß ich noch nicht ganz genau, ansonsten gucke ich mir das vom Fernsehen an und da wird mein Teppich wieder im Büro, da wird wieder malträtiert, ne? 18er Alu, schöne Scheibe noch ein bisschen anspitzen und so weiter und dann geht die Post ab da, ne? Da soll mal Terence Boyd und Ritter, die sollen mal kommen, ne? Da werde ich den schon am Fernsehen zeigen, wo alles den Most holt.
Ich habe schon wieder diese Bilder von den Videoschiedsrichtern im Kopf, die im Montur ja, im Kölner Keller sitzen, ja. Das ist dann tigert Opa Geidel durchs heimische Wohnzimmer mit Stollen und nee, Schiebernschonern.
Wohnzimmer darf ich nicht.
Büro.
Wohnzimmer kriege ich Verbot von meiner lieben Gattin.
Mit Schiebernschonern noch.
Ja, ja, ja.
Aber mit echten, nicht mit diesen Mini-Halbschalen, die es da heute gibt.
Nein, richtig oldschool. Ja. Mit Klettband hinten, wo die Wade wegschnürt und
genau,
so.
Genau. So sieht's aus. Finalgon liegt schon bereit.
Ja, ja.
Franz Brandwein vorher rauf, fertig. Fertig ist die Lauge. So sieht's aus. Tatsächlich ist Kaiserslautern ja auch in einer ganz interessanten Situation, sagen wir mal so. Also für die ist ein bisschen Druck drauf, sage ich jetzt mal, in Sachen oben dran zu bleiben, denn die Zeit zwischen den Länderspielpausen jetzt, der aktuellen und der davor, lief für Lautern überhaupt nicht gut. Die konnten nicht mit so einem Ausrufezeichen aufwarten wie Holstein. 4 Spiele, 1 Unentschieden gegen den HSV. Ein irres 3:3, wo der HSV noch Glück hat, dass am Ende ein Unentschieden bei rauskommt. Ansonsten verloren gegen Düsseldorf, gegen...
Nach 3:0 Führung,
genau,
ne?
Genau, gegen Fürth und gegen Wiesbaden. Dafür im Pokal Köln rausgehauen, also ganz merkwürdige Situation irgendwie da, ne? Man ist nicht so richtig zufrieden, man ist vor allen Dingen mit der Defensive nicht, also nicht so richtig stabil. Da habe ich jetzt mal Statistiken, mit denen ich das untermauern kann. Ich übernehme jetzt mal hier deine Rolle sozusagen. Kaiserslautern hat noch kein einziges Mal zu Null gespielt diese Saison.
Oh.
Und Holstein immerhin 3-mal gegen Braunschweig, Schalke und den KSC. Kaiserslautern hat die viertschlechteste Defensive der Liga. Nach Gegentoren gemessen. Mhm. Nur die Plätze 16 bis 18 haben mehr Gegentore kassiert. 4 mehr als Holstein.
Mhm.
Aber, das ist der Umkehrschluss, die Offensive funktioniert ganz gut. Drittmeisten Tore in der Liga mit 25. Obwohl ja der von dir angesprochene Terence Boyd gar nicht in Form ist. Und Ragnar Arce noch verletzt ist, nachdem er 6 Tore in den ersten 10 Spielen gemacht hat. Wahrscheinlich nicht spielen kann am Wochenende. Also eine ganz merkwürdige Pfälzer-Melange, ja, die sich da zusammentut, ne?
Ja. Ein echter Saumagen.
Einmal hin, alles drin.
Genau.
Hinzu kommt, gegen Holstein fehlt noch Boris Tomiak, der ja eigentlich so mit der stabilste Verteidiger war, nach Rotsperre gegen Kräuter Fürth. Genau. Mhm. Also, ich weiß auch nicht.
Ah, das ist ja, da kannst du, also zitiere ich nochmal Timo Becker, die muss die ersten 15 Minuten überstehen.
Ja.
Da darfst du im besten Fall vielleicht nicht unbedingt ein Gegentor fangen. Und musst auch verhindern, da mit allem, was du hast, dass dann nicht diese Flanken wie in der vergangenen Saison da reinsegeln, wie auch immer aus ruhenden oder aus bewegten, aus dem Spielverlauf heraus, aus ruhendem Ball oder aus dem Spielverlauf heraus. Das musst du versuchen, mit aller Macht zu verhindern. Und dann kannst du vielleicht langsam darauf hoffen, dass du deine spielerische Überlegenheit, die du vielleicht in der jetzigen Situation tatsächlich hast, und Holstein ist ja immer noch das zweitbeste Auswärtsteam, aber auch nur deshalb zweitbeste, weil Elversberg ein Auswärtsspiel mehr hat. Also sie sind noch immer ganz vorne dabei und deshalb ist das Selbstvertrauen auch nicht minderwertig ausgeprägt mittlerweile. Hast du auf Schalke vor 60.000 auch mit 2:0 gewonnen. Also bitte, dass du dann deine spielerischen Mittel einsetzen kannst, dass du zu einer gewissen Überlegenheit kommst. Und das muss das Ziel sein. Und in diesen Schritten, 15 Minuten, musst du auch denken. Was die Ergebnisachterbahn da bei Kaiserslautern anbelangt, das zeigt auch mal wieder, was diese Liga an Kuriositäten parat hat. Ne? Mit 18 Punkten, ne, bist du natürlich jetzt im Grunde nur 5 Punkte von Holstein weg, ne? Also faktisch betrachtet. Aber mit 18 Punkten bist du gefühlt mehr im Abstiegskampf, als dass du auch nur ansatzweise daran denken könntest, dass du vielleicht nach oben ein bisschen aufrückst oder sowas. Das ist paradox.
Ja.
2 Siege am Stück sind toll, reichen in dieser Liga aber nicht, wenn du danach wieder 2-mal verlierst und 1-mal unentschieden, dann bist du wieder unten dabei. Das ist alles zu eng. Letzte Saison hatte Holstein zum gleichen Zeitpunkt 3 Punkte weniger, ne? Und war 4 Plätze schlechter. Ne? Also das zeigt auch, dass das alles, wie viel Kleinigkeiten da eine Rolle spielen. Und wie wichtig das ist, dass man sich in jedem Spiel wirklich bis zum Abwinken gegen Niederlagen stemmt und für den Sieg alles gibt. Aber da ist Holstein, haben wir auch schon mehrfach thematisiert, wirklich auf einem guten Weg.
Ja, das stimmt. Und was Herr Rapp sagt ja auch, also klar ist man von dem Weg überzeugt, den man geht, auch mit den ganzen jungen Spielern und so weiter. Dazu gehört natürlich, dass man denen auch mal zugesteht, schlechte Spiele zu machen, Fehler zu machen.
Genau.
Vielleicht sich auch mal übertölpeln zu lassen. Und ich meine, das ist Holstein mit einer sehr erfahrenen Truppe im letzten Jahr auf dem Betzenberg passiert. Also insofern, ne, auch das gehört dazu.
Und auch interessant, Timo Becker, nochmal, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich rede ja sonst heute nicht so viel. Ja, ich habe heute großes Redebedürfnis, sorry. Bin jetzt gleich auch ganz komplett still. auch Timo Becker, interessant, habe ich ihn auch gefragt, sag mal, ist die Mentalität der Mannschaft in dieser Saison besser? Weil sie haben ja Qualität mit Hauke Wahl, Fabian Reese und Finn Bartels zu Saisonbeginn wirklich verloren, irgendwo individuelle Qualität. Und das fand ich gar nicht so schlecht irgendwie, was er da gesagt hat. Da sagt er, mit Kader kann man nicht sagen, dass der jetzt besser ist oder irgend sowas, ist anders halt. Letzte Saison war es eben so, und er hat die 3 genannten als Top-Zweitligaspieler bezeichnet, die sie waren, im Fall von Bartels oder noch sind, im Fall der beiden anderen Kollegen. Aber die Krux dabei ist, sagt er, wenn es mal nicht gelaufen ist, hast den Ball zu Finn Bartels geschoben und hast gedacht, der schießt schon ein Tor. Und manchmal hat er es auch gemacht. Jetzt ist jedem klar, ich muss 150% geben, weil die sind nicht mehr da. Ich bin dafür verantwortlich, dass es läuft. Ich darf keinen Fehler machen, damit es hinten nicht einschlägt. Das ist vielleicht, sagt er, bei der Lernbereitschaft der jungen Leute und mit allem, was dazugehört, etwas neu zusammengewürfelte Mannschaft, ist das vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Fingerzeig irgendwie, dass was eigentlich den Erfolg und die Attraktivität des Holstein-Spiels in dieser Saison ausmacht. Jeder hat eine Verantwortung und es gibt niemanden in der Mannschaft, wo ich was hinschieben kann. Hier, mach du mal oder so in der Not. Ich muss das regeln. Ich bin dafür verantwortlich. Das fand ich irgendwie, hatte ein bisschen Tiefsinn.
Hat einiges, was man der deutschen Nationalmannschaft wünschen würde.
Schön, dass du das sagst. Lach mir nämlich gerade auf der Zunge.
Mhm. Ja, aber ist ja tatsächlich so. Ne? Mhm. Und dann in so einer Atmosphäre verzeiht man ja auch leichter dann Dinge, wenn man sowieso sich im Klaren ist, dass man erstmal für sich selbst und man muss es mit in die Hand nehmen und man muss vielleicht gleichzeitig auch, so wie es ja der Idealzustand ist, für den Nebenmann irgendwie mitarbeiten. Und wenn dem dann ein Ausrutscher passiert, dann bin ich da. So nach dem Motto. Ne? Also klar, nur so kann es funktionieren. Aber das ist halt auch nicht so leicht, das in eine Mannschaft zu implementieren. Ne?
Also das soll ja auch nicht heißen, dass die Störche jetzt keine Qualität mehr hätten. Also ein Skripski, ein Pichler, ein Rothe mit allen Fehlern, mit seinem Alter, kleine Bekel haben wir, da kannst du ja alle durchgehen. Da ist ja schon eine super Qualität vorhanden. Die Qualität, die von der Bank kommt, ist für Zweitliga-Verhältnisse sehr gut. In der Breite ist der Kader super gut besetzt irgendwo. Deshalb kann man sich ja auch diese Verletzungen bislang hervorragend kompensieren. Die haben noch nicht einmal in der letzten Kette in zwei Spielen in der gleichen Besetzung gespielt. Das muss man sich mal reinziehen. Und jetzt denkt alle Welt, oh, gegen Kaiserslautern, da kommt der Kalle Johansson zurück, ne, der schwedische Abwehrmonster, kopfballstark und für so einen Trip auf den Betzenberg aufgrund seiner Einstellung und seiner Leidensfähigkeit eigentlich wie gemalt. Er fällt aber leider bis Weihnachten aus wegen Problemen mit der Patellasehne am Knie. Ne. Also trotzdem, auch das wird dann wieder kompensiert, ohne großes Klagen irgendwo und das ist schon ein bisschen beeindruckend.
Patrick Erras dafür auf bestem Wege zurück, vollständig mittrainiert, jetzt zwei Wochen, glaube ich. Marcel Rapp sagt, er ist fit, soweit.
Würde mich jetzt wundern, aber gut,
mal.
Ausschließen kann man natürlich gar nichts.
Auf jeden Fall dann wieder eine Option, wo man das mit Johansson jetzt dann Klarheit hat, dass das länger nichts wird. Das ist ja sowieso eine, muss man ganz ehrlich sagen, auch für ihn persönlich ja eine komplette Seuchen-Hinrunde. Ne? Ja. Bist verpflichtet als Defensivstabilisator, womöglich Abwehrchef.
Ja.
Kommst jetzt nicht mit super viel Vorschusslorbeeren, aber schon mit einer gewissen Erwartungshaltung. Fängst gut an und es ist aber sofort irgendwie wieder vorbei. Und dann wirst du mit verschiedenen Verletzungen am Meniskusschaden nachher und Gelb-Rot-Sperre und alles, was irgendwie in so einer Hinrunde passieren kann, ist da passiert.
Ja.
Kann man wirklich Holstein und ihm persönlich nur die Daumen drücken, dass das in der Rückrunde vielleicht so in gewisser Art wieder bei Null losgeht und er dann mal hier vernünftig reinkommen kann.
Aber ist auch eine Personal, die zeigt, wie viel Luft noch nach oben ist, ne?
Ja.
Also man muss das, darf das ja nicht zu sehr glorifizieren. Zwei Niederlagen haben wir eben drüber gesprochen, ist schon wieder Feierabend mit Hochgefühl oder sowas. Aber die Fantasie, diese Luft, die nach oben vorhanden ist, was jeder sieht, was jeder an Personalien sieht, was man auf dem Feld sieht irgendwo, das regt ja die Fantasie an. Und das ist ja das, was den Reiz bei Holstein diese Saison ausmacht. Ja. Nichts, haben wir auch schon tausendmal, nichts muss, alles kann.
Ja,
ne?
Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, dass halt die beiden vermeintlichen Königstransfers mit Johansson und Shuto Machino im Moment eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen.
So sieht's aus.
Und halt noch gar nicht so, also Machino ja auch gut angefangen, dann in ein Loch gefallen, war ja auch nochmal zu Hause und so. Mhm. Da ist natürlich auch, der ist mitten aus der Saison aus Japan hergekommen. Mhm. Neuer Kulturkreis, ganz neue Umgebung und so weiter. Ne? Das ist ihm alles zuzugestehen, aber es ist einfach höchst spannend, wenn du dir überlegst, dass die beiden halt noch gar nicht so sehr eingeschlagen haben, wie man sich das gewünscht hat, und trotzdem sind wir an diesem Punkt, ne?
Ja.
Und haben dieses Niveau in der Mannschaft, neue Führungspersönlichkeiten, neue Struktur, obwohl es immer so durcheinander gewürfelt wird. Also dennoch in der Wahrnehmung ja weiterhin, ich meine, wir finden das ja nicht schlecht, aber in der Wahrnehmung immer noch so unterm Radar, ne? Wo in den Fachmedien oder bei den Leuten, die sich eingehen, da mit dem Thema beschäftigen, nicht, ne? Also zum Beispiel bei den Kollegen vom Blog Der Betze brennt, sehr interessant ist, jetzt auch gelesen, so ein Satz so nach dem Motto, also ganz, ganz passend, Holstein Kiel mag nicht die große Fußball sein oder das Ausstrahlen, so große Fußball-Power wie jetzt HSV, Nürnberg, Hannover oder so, wenn die nach Kaiserslautern kommen, das waren ja alles Top-Spiele am Samstagabend. Es ist ganz offensichtlich oder womöglich der schwerste Gegner von allen, der jetzt nach Kaiserslautern kommt. Also da ist das auch schon so ein bisschen durchgesickert und wir haben es ja gesagt, bei den Mannschaften selbst und bei den Trainern ja sowieso.
Ja, bei den Kollegen, was du da erwähnt hast, der Betze brennt auch, völliges Rätselraten, wenn er da spielen könnte. Ne? Ja, aber das geht uns ja nicht anders.
Ja,
ne? Obwohl wir hier vor Ort sind, ne? Wir wissen es auch nicht. Ne? Nee. Und das ist ja auch so ein Ding, dass da doch die eine oder andere Überraschung dann im Spielberichtsbogen bei der Anfangsformation durchaus immer vorkommen kann. Und das ist ja auch ein Plus, was Holstein hat. Und dann, was Zahlen anbelangt, Holstein hat in den 13 Spieltagen dieser Saison zweimal nicht zu den Top 5 gehört. Da waren sie Siebter. Zweimal nicht zu den Top 5. Das ist wirklich, da könnte man jetzt den Eindruck bekommen, das hat eine gewisse Konstanz.
Ja, zumindest ist es so, wenn du nach 13 Spielen da irgendwie stehst, dann stehst du da auch zurecht. Ne?
Also
da braucht eine gewisse Konstanz über ein gutes Drittel der Saison. Insofern, Blick auf die Tabelle macht aus Kieler Sicht Spaß, Blick auf die Mannschaft macht aus Kieler Sicht Spaß insgesamt. Insofern, da sind die Voraussetzungen, was das angeht, besser als beim ersten FC Kaiserslautern, der nicht nur über die Holsteiner Aufstellung rätselt, sondern auch über die eigene Leistungsfähigkeit und Form. Haben jetzt nochmal nachgebessert tatsächlich, ist sehr ungewöhnlich zu diesem Saisonzeitpunkt für die Defensive, die wir angesprochen haben, ein bisschen wackelig ist. Almami Touré verpflichtet, vereinslos, sonst würde es nicht gehen, ist klar. War bis Sommer bei Eintracht Frankfurt, 81 Spiele gemacht in gut 4 Jahren, Europa-League-Sieger.
Mal gucken. Ja, dürfte jetzt für dieses Wochenende, glaube ich, noch eher keine bis eine untergeordnete Rolle spielen, aber ist natürlich man kann es ja nur behaupten, was man gelesen hat oder sowas, oder nicht behaupten, sondern wiedergeben, was man gelesen hat. Und angeblich hat er ja auf Gehalt verzichtet, um wieder irgendwo eine Bühne zu bekommen, wo er sich präsentieren kann. Es kann ein Win-Win-Geschäft sein, kann auch in die Hose gehen, dann ist es für Kaiserslautern wahrscheinlich überschaubar, was die wirtschaftliche Komponente anbelangt. Also ein guter Deal eigentlich, finde ich, jetzt aus der Distanz betrachtet. Mal sehen, was dabei rauskommt. Muss ja gegen Holstein noch nicht aufgehen.
Nee.
Das wäre nicht so. Und kann auch gar nicht alles aufgehen. Geht alles gar nicht. Weißt du warum? Weil Marco Kommender am Sonntag Geburtstag hat. Ach. Und was soll denn da sein? Ich meine, da ist man doch in der Pflicht einfach. Gegenüber dem Kollegen schon.
Das stimmt, ja.
Ja, also bitte. Wir wollen jetzt, man gratuliert ja nicht vor dem Geburtstag, ne? Aber wir würden natürlich sehr, sehr gern dann nachträglich nächste Woche gratulieren, um dann auch nochmal klarzustellen, dass Holstein so eng zusammensteht, die Mannschaft und der Kader, dass ein Geburtstag, da passt kein Blatt dazwischen irgendwo. Ne? Da beim Geburtstag, da ist endgültig Feierabend mit Schluss mit lustig. Da haben die anderen, naja, egal.
Ich habe auch gehört, ich hab gehört aus Mysterika-Kreisen, dass ein Geburtstag die einzige Möglichkeit ist, einen Sonntagsfluch zu brechen.
Ah, nee, beim Braunschweig haben sie auch Sonntag gewonnen, auf dem Sonntag. Also das
die einzige todsichere Methode.
Ah, okay. Der Sonntagsfluch ist ja überwiegend auf Heimspiele bezogen. Und da sind wir ja gefeit, weil das Spiel gegen Wiesbaden findet auf dem Samstag statt und das Spiel gegen Hannover 96 bis Weihnachten findet auch auf dem Samstag sogar abends statt.
Genau.
Ja. Und von daher alles fein, alles gut. Das ist einfach spannend, Sonntag.
Definitiv.
Wir gucken mal.
Ja.
Was bleibt uns auch übrig?
Hilft nichts.
Nee. Ist ja nicht zu ändern irgendwo. Ne?
Nee, das ist richtig. Wir gucken uns das an. Sonntag 13:30 auf dem Betze, Fritz-Walter-Stadion. Viel mehr muss man nicht sagen. Ich glaube, das lockt schon jeden irgendwie von an und für sich hinterm Ofen vor.
Ja.
Genau, wir sind natürlich für euch dabei mit Live-Ticker und so weiter. Spielbericht, Kommentar zum Spiel. Alles, was ihr braucht. Und nächste Woche sind wir dann wieder da und sprechen drüber und gucken mal, was wir dann zu erzählen haben. Und drücken Holstein die Daumen, weil sich das auch auf uns ein bisschen auswirkt, das Ergebnis auf unseren Podcast.
Das wollen wir aber noch nicht verraten.
Nur so viel sei verraten.
Da läuft eine Wette.
Da läuft eine Wette, genau. Also Holstein die Daumen drücken und Ergebnis nächste Woche anhören. Das rate ich euch, so zu sagen. Genau, insofern analysieren wir jetzt die deutsche Nationalmannschaft noch ein bisschen weiter. Obwohl, eigentlich muss man sich den Tag nicht verderben damit.
Ja, ich hätte sonst auch gesagt, also den geneigten Kieler Fußballzuschauer, der sich an der Spielweise und den Ergebnissen der Störche erfreut, um Gottes Willen den Fernseher auszuschalten, wenn die Nationalmannschaft spielt und schon überhaupt kein Geld dafür auszugeben, teuer da ins Stadion zu gehen. Aber brauchen wir ja nicht. Die spielen ja erst wieder im März.
Richtig.
Jetzt ist jetzt schön.
Genug schön Zeit, um drauf rumzudenken.
4 Monate, schönen Rucksack, herrlich, wunderbar. Und die nächste heißt jetzt ja auch nicht mehr Trainingslager oder Vorbereitung auf ein Testspiel. Das heißt jetzt ja alles Maßnahme. Mhm. Die nächste Maßnahme kommt sicher irgendwie. Und da werden alle schon mit solcher Vorfreude diesem Termin entgegenfiebern. Ich kann es mir förmlich vorstellen irgendwo.
Das war eine Maßnahme.
Ja, das war eine Maßnahme.
So sieht's aus.
Unsere Maßnahme lautet Sonntag 13:30 Betzenberg.
So sieht's aus.
Rote Teufel gegen Störche. Mal sehen, wer da am Ende diabolisch lachen kann. So, das ist so ein schönes Schluss. grummeln, grunzen.
Sag mal, das ist ja frech jetzt. Na gut. Ich sag trotzdem vielen Dank. Ich kann ja nicht anders.
Nee.
Ich sag trotzdem vielen Dank dafür.
Das gebietet die Höflichkeit.
So sieht's aus. Wenn die Mikros aus sind, dann gibt das hier gleich nochmal eine Verbale. Ne? Also, ihr da draußen, macht das gut. Am Sonntag endlich wieder ansehnlicher Fußball auf dem Betzenberg. Und ja, wer da ist, ganz viel Spaß. Herrliches Stadion, herrliche Fußballatmosphäre in der gesamten Stadt und Region. Und wenn nicht da ist, verfolgt es gerne quasi gemeinsam mit uns dann. Lasst euch von uns informieren und nächste Woche sprechen wir dann hier in aller Ausführlichkeit drüber. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Schönes Fußballwochenende.
Wünsche ich dir auch.
Bleibt alle gesund da draußen und möglichst trocken. Wichtig in diesen Tagen. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.